Es ist immer Bibel und vielleicht manchmal ein bisschen C.S. Lewis dabei. So, Jesus, für dich, durch dich und für dich wurden alle Dinge erschaffen und alle Dinge existieren für dich. Wir bitten dich, dass du einfach uns neu zeigst, wer du bist, dass wir neu in Erstaunen vor dir treten und deinen Wert sehen und dass das unsere Leidenschaft wird, in unserem Leben für dich zu leben. Amen und Amen. Okay, ich habe euch, bevor es losgeht, einen kleinen Videoclip mitgebracht, nur ein paar Sekunden lang, der so ein bisschen den Einstieg gibt, worum es heute geht. So, das sind die allerersten Sekunden vom Film Slumdog Millionaire. Ich weiß nicht, wer denn von euch gesehen hat. Ja, doch ein paar. es geht darum, dass Jamal, ein Slumdog, also ein kleiner Junge aus den Slums von Indien, Slumdog ist ein Schimpfwort, setzt sich einfach zusammen aus dem Wort Slum und Dog. Das heißt, man würde einfach so sagen, Dreckshund aus Striesen oder so. Dass dieser Jamal in einer Fernsehshow ist und dass dieser arme Junge plötzlich die Möglichkeit hat, 20 Millionen Rupies zu gewinnen. Und diese Geschichte, die begeistert einfach. Die begeistert nicht nur die Leute in dem Film, die begeistert die Leute, die den Film gesehen haben. Das ist etwas, was universal so im Menschen steckt. So, das ist so. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, es gibt eigentlich nur so 7 große Themen, die immer wieder in den Hollywood- oder Bollywood-Filmen aufgegriffen werden. Es ist immer entweder, Mann verliebt sich, verliert seine Liebe, findet sie wieder. Oder armer Mann wird plötzlich durch irgendwelche Zufälle riesenreich. Es wiederholt sich eigentlich immer wieder. Und dieses Thema vom Slum-Jungen, vom untersten Ende der Gesellschaft zum Millionär und am Glück findet er auch noch seine Liebe. So von ganz unten zu super glücklich und dann rieselt am Schluss das Konfetti und alle jubeln und alle sind begeistert, ist eine Geschichte, die sich immer wieder durch Filme, durch Märchen, durch Romane immer wieder durchzieht. Und es ist eine Geschichte, die ist ganz alt. Das ist Aschenputtel, einfach nochmal neu aufgelegt. Da irgendwo, da ne, am Feuer hat sie gesessen, da mit ihrer Asche und mit diesen Bösen, die Bösen ins, ja, wo immer auch, ne, so. Und dann passiert etwas und sie wird zur Prinzessin. Und alle sind super glücklich, Happy End, wie auch immer. Und es ist schon interessant, warum diese Art von Geschichte die Menschheit so interessiert, warum das so faszinierend ist, dass man immer wieder neue Märchen verfilmt, wo es um diese Art von Geschichte geht. Von ganz unten in diese große Sphäre des Glücks und des Glücklichseins. Und ich glaube, es ist diese Euphorie vom Slumdog zum Millionär begeistert uns aufgrund dessen, dass sie eine geistige Realität dahinter steckt, die wahr ist. Es ist eine wahre Geschichte. Und wenn du an Jesus glaubst, ist es deine Geschichte. Du bist wie der Slumdog, du unverdient zum Millionär geworden. Du bist das Aschenputtel, was einfach da gesessen hat. Es ist aber eben nicht die Fee gekommen, sondern jemand anders. Und er hat dich zur Prinzessin gemacht. Es ist eine geistige Realität dahinter. Und ich glaube, das ist es, was uns Menschen so fasziniert. Da schwingt unsere innere Gitarre einfach mit, weil wir etwas in uns empfinden, was uns sagt, wow, ja, das so die Geschichte, so muss es sein. Und da ist eine geistige Wahrheit dahinter. Und wir werden heute einfach diese geistige Wahrheit sehen. Sie ist aus der Bibel. Es ist das pure Evangelium. Es ist die Geschichte Gottes, wie er Menschen genommen hat aus dem Slum und sie zu Millionären gemacht wird, ist es das Thema von heute. Wir fangen heute so eine Predigtreihe über den Kolosserbrief an. Wir haben einfach als Ältesten gedacht, dass es wichtig ist für die Gemeinde, mal neu zu gucken, wer Jesus ist, warum er im Zentrum von all unserem Tun und unserem Handeln steht. Wer er tatsächlich in der Sicht des Universums ist, warum er so wichtig ist. Und deshalb haben wir gesagt, einfach die nächsten 2 Monate werden wir uns im Kolosserbrief damit beschäftigen, einfach von Kapitel zu Kapitel gehen. Und wer das möchte, kann zu Hause einfach Kolosserbrief lesen, ist dann immer mit aktiv dabei. Und wir fangen heute an mit Kolosser 1, Vers 1 bis 2. Da schreibt Paulus, ein Brief von Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, durch Gottes Willen, also hat sich nicht selbst gemeldet, und Timotheus, der Bruder, ist der Briefanfang, an die heiligen und gläubigen Brüder in Christus zu Kolosse. So, das seid alle ihr. Heilig und gläubige Brüder, Schwestern gehören da dazu, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und dann ab Vers 3 betet erstmal Paulus, in interessanter Art und Weise einen Brief anzufangen, kommt erstmal ein Gebet rein. Und dann schreibt ihr rein, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Das heißt, Paulus er war nie in Kolosse, er hat die Gemeinde in Kolosse nie gegründet, schreibt trotzdem einen Brief hin und sagt, ich habe von eurem Glauben und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört und deshalb danke ich Gott. Und dann schreibt er weiter und sagt, aufgrund der Hoffnung, die für euch in den Himmel aufbewahrt ist, davon habt ihr vorher gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, also von dieser Hoffnung habt ihr vorher im Evangelium gehört. Bitte nächste Folie, danke. Und dieses Evangelium ist zu euch gekommen, wie das in der ganzen Welt ist. Es trägt Frucht, das heißt, Menschen glauben daran, sie bekommen eine Beziehung zu Jesus. Und das Evangelium wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, als ihr es gehört habt und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitsklaven. Aha, das heißt, Epaphras war derjenige, der nach Kolosse gegangen ist und dort das Evangelium gepredigt hat und aufgrund dessen die Menschen zu Jesus gekommen sind. Er ist ein treuer Diener des Christus für euch und der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. So, das heißt, vielleicht nochmal gehen wir nochmal ganz, ja, das ist die richtige, eine Folie zurück, bitte. Und hier kommt ganz am Anfang wirklich was ganz Interessantes. Diesen Punkt dürfen wir nicht einfach nur mal so drüber gehen. Habt ihr gemerkt, dass Paulus von dem Glauben der Kolosser und von der Liebe der Kolosser füreinander mitgekriegt hat? Ne? Der weiß, keine Ahnung, der Uwe muss umziehen. Da haben die alle gesagt, machen wir mit. Anstelle einfach nur faul da irgendwo in der Sonne sich brutzeln zu lassen. Das heißt, die haben sie richtig lieb gehabt. Und die hatten eine Liebe, eine Hingabe für Jesus Christus. Und jetzt schreibt Paulus und sagt, als ich das gehört habe, habe ich Gott Danke gesagt. Na, wir lesen da einfach so drüber, aber muss ich mal die theologische Konsequenzen darüber nachdenken. Wenn du jemanden dankst, wem dankst du dann? Du dankst demjenigen, der sozusagen der Ursprung des Segens ist, den du bekommen hast. Das heißt, wenn Nadja für mich tolle Nudeln am besten mit Heinz-Ketchup brät, dann rufe ich nicht bei Dan an und sage, Dan, ich danke dir für die Nudeln. Ist es nicht interessant, dass Paulus hier an die Kolosse schreibt und er eben nicht schreibt, ich danke euch, Kolosse, für euren Glauben an Jesus. Ich danke euch für eure Liebe, die ihr miteinander habt. Ihr seid einfach so klasse. Nein, er sagt, ich danke Gott für euren Glauben. Ratte, 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 was bedeutet das? Ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Natürlich musst du glauben. Natürlich geht die Aufforderung an dich vom Evangelium. Glaube dem Herrn Jesus Christus. Natürlich geht die Aufforderung, liebe einander. Fang meine eigenen Frau an. Und dennoch, wenn du es tust, kannst du nicht zurückgucken und kannst sagen, ja, ich habe geglaubt, ich bin ja der Glaubensheld. Nein, alles das, was du hast, was du an geistigen Dingen vollbringst, was du an Liebe in der Familie austeilst, hast du ultimativ vom Wirken Gottes bekommen. Deshalb dankt Paulus eben Gott und nicht den Kolossern. Schön, macht uns schön demütig, ne? Bringt uns aber genau an den Punkt, an dem Paulus uns eigentlich hinhaben will. Er zeigt, Leute, all das, was ihr habt, wer ihr seid, habt ihr ursprünglich nicht irgendwo so euch erarbeitet, sondern es wurde euch von Gott geschenkt. Das ist ein wichtiges Prinzip, auf was wir gleich noch weiter eingehen werden. So, und jetzt in diesem Gebet benutzt Paulus so eine Art Kettenreaktion. Da hat irgendwie was wie so bei so einem Domino, so ein Stein ist angefangen und hat den ersten Stein umgeschubst. Und dann fallen andere Steine mit um oder fallen an ihren Platz, wo sie reinfallen. Und wir sehen das aufgrund dieser Kettenreaktion, die sind verbunden so mit diesen kleinen Wörtchen, zum Beispiel hier aufgrund. Das heißt, Glauben an Christus Jesus und Liebe füreinander wurde angestoßen oder hat seinen Ursprung aufgrund der Hoffnung. Vielleicht können wir mal die nächste Folie machen. Das heißt, nochmal zurück bitte. Doch, richtig. Aufgrund von, diese mit den Pfeilen. Das heißt, aufgrund, du hast Glaube an Jesus und Liebe füreinander, wenn es aufgrund von Hoffnung im Himmel ist, heißt das Folgendes. Woher kommt dein Glaube an Jesus? Woher kommt deine Hingabe zu ihm? Und woher kommt, dass du plötzlich deinen Nachbarn lieb hast und bereit bist, ihm beim Umzug zu helfen und damit zu machen und so weiter und so fort? Sie kommt aufgrund dessen, dass du von der Hoffnung im Himmel gehört hast. Ist eine interessante Theorie, die Paulus sagt. Hingabe an Jesus wächst in dem Maße, wie du weißt, was deine Hoffnung im Himmel ist. So. Und Hoffnung im Himmel heißt jetzt nicht so, das Gefühl von Hoffnung ist im Himmel aufbewahrt und du denkst, ja, kein Wunder, dass ich mich so hoffnungslos fühle, wenn meine ganze Hoffnung im Himmel ist. Ich brauche sie doch nicht im Himmel, ich brauche sie hier. Nein, hier ist was ganz anderes damit gemeint. Wenn hier steht, aufgrund der Hoffnung, die du im Himmel hast, heißt es, das, worauf du hoffst, befindet sich bereits im Himmel. Es ist real da. Das heißt, was Paulus hier schreibt, wenn du ein Vertrauen darauf hast, dass du in dem Augenblick, wo dein Herz das letzte Mal schlägt, in die unwahrscheinliche Herrlichkeit von Jesus Christus eintreten wirst, überwältigt sein wird von den Reichtümern seiner Güte und seiner Gnade für dich. Wenn du weißt, du wirst im Himmel stehen und sagen, unglaublich! Dann sagt das, dann ist dieses Gefühl, dieses Vertrauen, ist nicht einfach so eine Hoffnung, ja, ich hoffe, es ist da, ich hoffe, ich schaffe es, sondern das Ziel dessen, worauf du hoffst, existiert schon. Es befindet sich real im Himmel. Es wartet nur noch auf dich. Du bist in gewisser Weise schon Millionär. Du bist reich. Du hast deinen Lottoschein und musst ihn nur noch einlösen. Es ist eben leider nur eine Frist darauf gesetzt, ein paar läppige Jahre, bis du das ausgezahlt kriegst. Aber deine Hoffnung ist schon real. Gott muss nicht erst noch sammeln und muss sagen, wo kriege ich die Millionen her? Hoffentlich stirbt er nicht so zeitig. Schon Realität wartet auf dich. Sicher. Zukunftsfest. Und das Einzige ist, dass die Zeit abläuft und du eintauschen kannst und sagen, jetzt will ich das Erbe ausgezahlt bekommen. So, ist das nicht interessant? Hoffnung im Himmel, das heißt, das ist dieses Bewusstsein, diese Gewissheit, oh, ich weiß, was mich erwartet. Und es gibt Leute, die sagen, ja, also der Christ, der sollte nicht so viel so in Schwärmerei verfallen und sich nicht so viel damit kümmern. Das ist vielleicht nur so ein billiges Trostpflaster, wenn der mal später an den Himmel denkt. Vielleicht sollte er sich lieber jetzt aktiv darum kümmern, dass jetzt was geändert wird auf der Welt. Und Paulus sagt hier genau das Gegenteil. Er sagt, wenn du willst, dass deine Hingabe zu Jesus wächst, wenn Liebe füreinander überfließt, musst du das kultivieren. Musst du diese Sicherheit zu wissen, ich weiß, was mich erwartet. Das muss wachsen, weil das ist es, was sozusagen den Dominostein anschiebt und dich freisetzt von Minderwertigkeit, von Selbstzentriertheit, von alles dreht sich nur um mich, von billiger Unterhaltung, jetzt in dem Augenblick, wo Geschmack in unser Herz kommt und diese Sicherheit, ich weiß, was mir gehört, ich weiß, was ich im Himmel habe, in dem Augenblick fällt der erste Dominostein und das ist wirklich, ja, viele von euch haben das erlebt, du hast eine tolle Lobpreiszeit, du stehst da und plötzlich macht das so, zack, und so dieser Pfeil Gottes trifft dein Herz und du denkst so, oh, ist das schön, und plötzlich denkst du, oh, Jesus, für dich könnte ich alles machen, oh, ich liebe dich, oh, und das ist es, es ist dieses, du spürst etwas von dieser Sicherheit, was du Jesus hast, was dich erwartet, das setzt dich frei für Liebe und Hoffnung. Ist das nicht toll? Tolle Sache. Gut, jetzt geht es aber noch weiter. Vielleicht können wir gleich mal die nächste Folie machen. Diese Kettenreaktion geht weiter. Ihr müsst das bei euch zu Hause in derselben Bibel, in eurer eigenen Bibel nachlesen. Was passiert ist, dass Paulus sagt, die Hoffnung vom Himmel, die habt ihr gehört, aufgrund dessen, dass ihr von Gnade gehört habt. Und diese Gnade habt ihr im Wort der Wahrheit, im Evangelium erfahren. Das heißt, was der Kolosserbrief hier schreibt oder was Paulus hier betet ist, wie kommt Glaube an Jesus und Liebe füreinander zustande? Du nimmst das Wort der Wahrheit, du nimmst das Evangelium, du liest es und sagst, Gott, öffne mir die Augen und dann zeigt dir Gott etwas von Gnade. Er zeigt dir etwas, dass du das Erbe geschenkt bekommst. Entgegen dessen, was du verdient hast, aus freien Stücken lässt Gott seine Liebe und seine Zuneigung über dich überfließen. Nicht zurückzahlbar. Und in dem Augenblick, wo du diese Gnade spürst, weißt du, meine Hoffnung im Himmel ist fest. Und in dem Augenblick, wo du weißt, deine Hoffnung im Himmel ist fest, fängt plötzlich an, Hingabe an Jesus und Liebe zu fließen. Das ist sozusagen das göttliche Domino. Wer mitschreibt, kann das irgendwo draufschreiben, göttliches Domino. So, jetzt lesen wir weiter. Was jetzt passiert, in den nächsten Versen, ist Paulus betet weiter und er betet dasselbe, was er hier gebetet hat. Nochmal, einfach in anderen Worten. So, lass uns sein Gebet mithören. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, als wir es gehört haben, nämlich von eurer Liebe und von eurer Glaube, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistigem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut. Und wir machen einfach nur mal bisher her und jetzt gehen wir nochmal zurück und ich erkläre inzwischen, was passiert ist, damit es nicht so viel wird. Das heißt, was Paulus hier betet, er sagt, von eurer Glaube und von eurer Liebe gehört, machen wir jetzt Folgendes. Wir beten, dass ihr mit noch mehr Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Und sein Wille hier in diesem Zusammenhang, man muss die Briefe von Paulus immer im Zusammenhang lesen, heißt hier nicht, dass Paulus sich einfach mal sagt, na jetzt haben wir eben gerade über Glaube und Liebe und über Gnade gesprochen, die Gott schenken möchte. Jetzt wechseln wir mal das Thema und jetzt reden wir darüber, um Erkenntnis seines Willens, wo du wohnst, in Striesen bei den Slumdogs oder, keine Ahnung, in Laubegast oder ob du die Ausbildung machen sollst oder studieren sollst. Das hat hier nichts mit der Erkenntnis seines Willens zu tun, sondern hier geht Erkenntnis seines Willens darum, worum es die ganze Zeit schon ging, nämlich Gottes Wille ist es, dich vom Slumdog zum Millionär zu machen. Aus Gnade. Dir Hoffnung im Himmel zu geben, nur aus Gnade. Das ist der Wille Gottes im Kolosserbrief. Das heißt, wenn Paulus hier schreibt, ich bete, dass ihr mit Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, betet er und sagt, ich bitte euch, dass eure Erkenntnis darüber, wie groß die Gnade ist, wie groß die Hoffnung ist, die Gott euch im Himmel schenkt, dass die zunimmt. Weil, jetzt fängt der Dominostein wieder an, weil, wenn du das weißt, dann fängst du an, des Herrn würdig zu wandeln, zu allen Wohlgefallen. Es geht eben nicht so, dass du sagst, na, pass mal auf, Jesus, ich lebe erstmal für dich und dann kriege ich sozusagen als Belohnung den Himmel. Paulus sagt, die Dynamik ist andersrum. Das ist auf den Kopf gestellt, wenn du sagst, ich lebe zuerst würdig für dich und dann kriege ich was dafür. Gott sagt, es funktioniert so. Zuerst kriegst du alles und aufgrund dessen, dass du weißt, dass du alles geschenkt hast, über dein Verstehen, bringt das eine Motivation in dir raus, wo du sagst, jetzt will ich für dich leben, Jesus. So rum funktioniert's. So, nächster Punkt. Danke. So, dem Vater danksagend, Vers 12. Wir sind immer noch beim selben Thema. Was hat der Vater gemacht? Der hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Das heißt, es ist genau dasselbe, nur in anderen Worten. Eben gerade hat Paulus gesagt, er hat euch Hoffnung im Himmel gegeben. Es geht immer noch um dasselbe Thema, benutzt einfach ein anderes Wort. Und jetzt sagt er einfach, Hoffnung im Himmel ist so das Gleiche wie Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat dich errettet aus der Macht der Finsternis und er hat dich versetzt in das Reich seines Sohnes und in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das heißt, auch hier wieder geht es Paulus darin, um dir zu zeigen, dass er es war, der dich fähig gemacht hat. Fähig machen ist so ein ähnliches Wort wie genügend qualifiziert. Das heißt, Gott, der Vater, war es, der dich genügend qualifiziert hat, das Erbe zu erben. Er hat dich qualifiziert, zum Millionär zu werden. Ich war bei meinem Schwiegerpapa die letzte Woche und der hat mir erzählt, dass die eine Ausschreibung gemacht haben in seiner Firma für eine Buchhalterin. Und dann erzählt er mir und sagte, da kam jemand, die hat sich beworben, die war überhaupt nicht qualifiziert. Die konnte das überhaupt nicht. Haben sie natürlich nicht eingestellt, zumindest nicht für den Job. Die hat dann, haben sie herausgefunden, die war für was ganz anderes qualifiziert. Aber hier ist genau das Gegenteil. Du bist vollends qualifiziert worden, Erbe zu sein, allein aufgrund dessen, was Gott gemacht hat, durch seinen Sohn. Das heißt, vom Slumdog zum Millionär, von der Macht der Finsternis zum Anteil am Erbe, von Finsternis zum Reich seines Sohnes, ist sein Werk allein. Und was Paulus hier macht, ist, er benutzt sozusagen dieses Bild der zwei Staatsangehörigkeiten. Es gibt in der Welt zwei Staatsangehörigkeiten, abgesehen davon, dass du deutsch, chinesisch, ukrainisch oder sonst irgendwas bist. Du gehörst entweder in das Reich, das ist ein altes Wort für Staatsangehörigkeit, du gehörst entweder zum Staat der Finsternis oder du gehörst zum Staat Jesus Christus. Das heißt, jeder von uns trägt einen geistlichen Pass mit sich und da steht drin, wo du herkommst, wessen Teil du bist. Und es gibt in dieser Welt keine doppelte Staatsbürgerschaft und es gibt auch keine zusätzlichen Möglichkeiten, anderswo noch Asyl zu beantragen. Du hast die Wahl zwischen zwei Staatsbürgerschaften. Finsternis oder Jesus Christus. Geboren bist du in Finsternis. Hinüber in das andere Reich muss dich jemand anders bringen. Das schaffst du nicht alleine. Aber du musst willig sein, dass er dich rüberbringt. Wenn Paulus hier schreibt, dass er dich aus der Macht der Finsternis errettet hat, bedeutet das nicht, dass du so eine arme, kleine, hübsche Prinzessin warst, die von dem bösen Drachen in der Finsternis gefangen gehalten wurde und dann sozusagen der Retter auf dem Pferd dich errettet hat. Es bedeutet auch nicht, dass du so eine kleine, niedliche Elfe warst, die von den bösen Orks sozusagen gefangen gehalten wurde und es brauchte nur jemanden, einen Retter, der dich zurück irgendwo ins Elfenland bringt. Nein, jetzt haben wir irgendwo das nächste Bild. Was es bedeutet, wenn du aus der Macht der Finsternis errettet wurdest, du warst Finsternis. Du warst nicht die Prinzessin oder die Elfe. Du warst der Ork. Ja, der Ork war schon richtig. Von Tolkien. Jetzt guckst du dieses Bild an und sagst, ich habe gestern Miss Tschechien geguckt im Fernsehen. Lauter hübsche, goldlöckige Schönheiten. Sah überhaupt nicht aus wie Ork. Innerlich sieht jeder Mensch, der Christus nicht sein eigen nennt, aus wie ein Ork. Innerlich zählen wir nicht zu den Guten. Wir sind die Bösen. Und hier kommt C.S. Lewis, der hatte nämlich recht, als er sein Buch Perelandra geschrieben hat. C.S. Lewis wollte mal so eine, wie nennt man das, so einen Zukunftsroman oder so, schreiben. Science Fiction, genau. Und er hat ja Folgendes gemacht. Er hat sich so angeguckt, was es alles so gibt, so auf dem Markt, und hat gedacht, ausnahmslos, bei Science Fiction immer, die bösen Aliens kommen, die wollen den armen guten Menschen was Böses tun. Und die Menschheit rauft sich zusammen und in ihren übernatürlichen Fähigkeiten, Gutes zu tun, besiegen sie das Böse und schmeißen das raus und stehen am Ende als Helden da. Und C.S. Lewis sagt, welche Verblendung. Die Realität ist, wir sind die Bösen im Universum. Und er schreibt Perlandra, als das ist eine Geschichte, wie zwei Männer ins Universum fliegen, auf einem bewohnten Planeten kommen und rat mal, wer der Böse ist. Wir. Und er beschreibt das Chaos, was passiert, wenn Orks, das heißt Menschen ohne Jesus, in eine gute Schöpfung kommen. Wir sind die Bösen. Wir müssen erlöst werden aus dem Reich der Finsternis. Und hier kommt ja die gute Nachricht. Jesus hat es gemacht. Vielleicht nochmal ein Stück zurück. Da sehen wir nämlich im Brief, wie kommst du aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes? Das heißt es, indem wir Erlösung und Vergebung in Jesus Christus erhalten haben. Das heißt, der große Unterschied von deinem geistigen Pass zum Finsternis zu Licht kommt einzig und allein aufgrund dessen, dass du Jesus hast. So, was sagt diese Bibelstelle für uns heute? Sie sagt erstens Folgendes. Sie macht Schluss mit der Romantisierung der Religion. Das heißt, wir haben heute in unserer Umwelt, in der wir uns befinden, in jedem Baumarkt, in jedem Pflanzenladen kannst du Buddha-Statuen kaufen, hast du so dieses Gefühl, ach, wir sind doch alle auf dem Weg, alle suchen irgendwo so das Licht, alle sind so auf dem Weg nach mehr Erkenntnis. Und Religion wird irgendwie sowas dargestellt, dass alle haben so ein bisschen was Positives, man müsste es einfach alles nur irgendwie so vermischen, dann kommt schon was Gutes raus. Und Gott sagt hier, es ist alles Finsternis. Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, tappen im Dunkeln. Sie kennen Gott nicht und sie wandeln nicht nach seinem Wohlgefallen. Da kann der Lama auf dem Buddhismusplakat noch so nett lächeln und so hingegeben aussehen. Er lebt in der Finsternis und er braucht Jesus Christus, um von Finsternis ins Licht zu bekommen. Menschen, die auf einer geistigen Reise der Findungsphase sind, ohne Jesus, reisen geistig von Dunkelheit in mehr Dunkelheit. Und den einzigen Unterschied, den es macht, ist Christus und Christus allein. Und im Kolosserbrief werden wir sehen, kein Mich-Christus, kein Christus plus und dann noch eine ganze Reihe von Sabbat halten und Maria beten und sonst irgendwas. Er allein macht den großen Unterschied von Finsternis zu Licht. Das heißt, was den Unterschied macht, ist nicht etwas, was wir machen, was wir tun, sondern es ist seine Liebe, seine Zuneigung für dich, seine Fähigkeit, dich zu retten, seine Tat am Kreuz. Und deshalb jetzt sehen wir, warum sich im Universum, zumindest im Universum der Erlösten, alles um ihn dreht. Weil alles, was wir haben und alles, was wir sind, verdanken wir ausschließlich und in allen Dingen ihm. Er ist es, in allen Dingen. Er ist in gewisser Weise die Sonntagsschulfrage für alle kleinen Kinder, wenn du im Himmel stehst und fragst, warum habe ich das geerbt, wie komme ich dazu? In allen Dingen wird immer er glorreich dastehen und wird sagen, ich habe es für dich getan. Ich habe es für dich verbracht. Es war meine Zuneigung für dich. Es war meine Liebe für dich. Ich war es. Ich verdiene den Dank und den Lob und den Lobpreis. Und was Gott möchte im Kolosserbrief ist, dass wir heute diesen Jesus sehen, dass wir wissen, dass wir alle Dinge, die wir haben und die wir sind, ihm verdanken und dass in unserem Herzen eine feste Sicherheit wächst. Dass deine Hoffnung auf zukünftiges Glücklichsein absolut real ist. Das heißt, es funktioniert eben nicht als Christ gut durchs Leben zu wandeln, deiner Rettung unsicher zu sein. Und es funktioniert eben gemäß der Bibel nicht so, dass selbst der Papst in Anführungsstrichen demütig sagt, ich weiß nicht, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich heute schon weiß, ob ich letztendlich erfolgreich ankommen werde bei Gott. In der Bibel ist es andersrum. Gott, wohlgefälliges Leben, funktioniert erst, wenn du dir sicher bist, dass er alles für dich getan hat, dass er dich erlöst hat und dass du die Erlösung hast. Hier steht nicht drin im Kolosserbrief, wir haben es alle mitgelesen, er hat eventuell in Abhängigkeit von deinen zukünftigen Taten und in dem, wie du dich entwickelst und dich in der Probezeit verhältst, vielleicht eventuell erlöst. Hier steht, er hat. Punkt. Aus. Alle. Und wir Christen sollten aufstehen, jeden Morgen jubeln und sagen, Jesus, du hast. Das Ticket ist mir sicher. Ich bin ein Millionär. Ich glaube, hier können wir auch schon Schluss machen. Letzter Punkt. Letzter Punkt. Letzte Folie, bitte. Du bist Erbe unermesslichen Reichtums geworden. Nicht 20 Millionen läppische Rupies. Unermesslicher Reichtum im Himmel. Wie hast du das gemacht? Das war die Frage bei Slumdog Millionär. Hattest du Glück? Bist du religiös? Hast du dich angestrengt? Oder hast du Jesus? Amen und Amen.